Palmsonntag. Das ist so ein Fest, da weiss man nicht genau, dürfen wir das, soll man das, muss man das feiern? Einerseits ist es ein tolles Ereignis und andererseits ist es auch ziemlich ambivalent, ziemlich zwiespältig. Im Moment von Palmsonntag ist es die ganz grosse Begeisterung. Wir haben es gehört, der König zieht ein in Jerusalem. Aber wir wissen auch, wie das Geschichte weitergeht. 5 Tage später hängt der gleiche Jesus am Kreuz. Und über ihm ein Schild, das heisst, das ist der König der Juden. Aus dem Jubel wird Hass. Das Mikrofon klingt ein bisschen komisch, gell? Ich glaube, es kommt dann, hat sollen meinen Bart noch schneiden heute Morgen. So. Ist okay. Also. An Palmsonntag hat ihm Jesus am allerliebsten eine Königskrone angelegt. Und an Karfreitag drückt man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. An Palmsonntag legen die Leute ihre Kleider von Jesus auf den Boden und lassen ihn mit dem Esel drüber reiten. Und an Karfreitag reißt man ihm die Kleider vom Leib und wirft es los drüber. An Palmsonntag rufen sie, gesegnet soll er sein, er der König, der im Namen vom Herrn kommt. Und 5 Tage später rufen sie, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selber. Vom König zum Kreuzigten in 5 Tagen. Wir hätten das so schnell kippen können. Und ich frage mich, wo sind denn all die jubelnden Massen von Palmsonntag? Wo sind die an Karfreitag gewesen? Wo ist die Euphorie geblieben? Das begeisterte Volk ist wie verschwunden und die Stimmung in der Stadt ist wie gekippt. Mir ist ein Detail aufgefallen bei der Vorbereitung. Etwas, das ich irgendwie noch nie realisiert habe, wo die Ambivalenz von Palmsonntag ganz gut zum Ausdruck bringt. Und zwar kommt direkt nach der Stelle, die wir jetzt gehört haben, also direkt nachdem Jesus einzieht und die Pharisäer da ein bisschen ausflippen und Jesus sagt, wenn die Leute schweigen würden, würden Steine schreien, geht es so weiter. Und ich stelle mir vor, Jesus auf dem Esel sitzend. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jetzt müssen wir uns die Szene mal vorstellen. Ein Strassenfest. Palmzweig und Kleider auf dem Boden. Ein riesen Jubel, eine Euphorie, eine Begeisterung, eine fröhliche Feststimmung. Menschen, sagen wir Hunderte oder vielleicht Tausende von Menschen, die mit Jesus von Jericho her auf Jerusalem aufziehen. Und dann vielleicht nochmal so viele Leute, die von Jerusalem aus, das Fest war damals voll mit all diesen Pessach-Pilgern, dem Jesus entgegenkommen und dann den Jesus willkommen heissen. Also das Momentum kommt voll zusammen und es ist eigentlich der Höhepunkt von der Anerkennung von Jesus auf dieser Erde. Und Jesus sitzt auf dem Esel und brüllt. Und das Wort, das da steht, ist nicht, Jesus hat ein kleines Tränchen verdrückt, sondern Jesus hat laut geschluchzt. Ab Palmsonntag erleben wir einen König, der bei seinem triumphalen Einzug auf Jerusalem mit Königsstadt brüllt, weil er weiss, sie werden mich nicht erkennen, sie werden mich nicht annehmen, sie werden mich kreuzigen. Jesus ist traurig darüber, dass Vers 42 Jerusalem an diesem speziellen Tag nicht erkannt hat, was der Stadt wird Frieden bringen. Und Vers 44, weil sie die Zeit, wo Gott ihr begegnet, nicht erkannt hat. Das Volk hat nicht einen Mangel an Jubel oder an Euphorie. Nicht ein Mangel an Palmzweig und Kleider, sondern ein Mangel an Erkenntnis. Das Volk ist zwar begeistert, aber es weiß nicht, was für ein König das es vor sich hat. Und darum brüllt Jesus in dem Moment, weil er weiß, was kommen wird. Wie kann das sein? Wie kann die Stimmung so schnell kippen? Wie kann das, dass die Woche so eine Fallhöhe haben? Wie kann eine Stadt, wo Jesus so euphorisch willkommen heisst, ihn 5 Tage später kreuzigen? Ein Grund ist sicher, dass die religiöse Führerschaft gegen ihn war. Die heissen ihn ja nicht willkommen, sondern die sind von Anfang an gegen ihn gewesen. Und sie haben eigentlich nur eine gute Gelegenheit gesucht, um Jesus aus dem Weg zu schaffen. Und obwohl viele von ihnen die Schrift kennt haben und sicher viele von ihnen Psalm 24, wo wir zusammen gebetet haben, auswendig gewusst haben, haben sie Jesus nicht Psalm 24-mässig willkommen geheissen. Ihren Kopf war vielleicht voll mit Wissen, aber ihre Herzen waren nicht bereit. Jesus betritt die Stadt mit einem königlichen Anspruch. Jesus möchte nicht einfach bejubelt und beklatscht werden, sondern das Erste, was er macht, ist, er geht in den Tempel und er stellt dort die Anbetung Gottes wieder her. Er treibt die Händler aus dem Tempel raus, ganz so, als würde er zu den Leuten sagen, danke vielmals für die schöne Palmsonntagszeremonie, aber das ist sehr nett gewesen, aber jetzt geht es los, jetzt geht es an die Arbeit, jetzt geht es an die Regierungsarbeit. Und von dort an lehrt Jesus täglich, jeden Tag im Tempel und die führenden Männer vom Volk suchen die Möglichkeit, um Jesus zu besittigen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil sie haben das Momentum ja nicht auf ihrer Seite. Das Volk lässt Jesus so gern zu, sie hängen an seinen Lippen und lassen sich kein Wort von ihm entgehen. Und so geht es Tag für Tag weiter. Tagsüber lehrt Jesus im Tempel und in der Nacht verlässt er die Stadt mit seinen Jüngern zusammen und sie gehen an den Ölberg und schlafen dort. Und früh am Morgen kommt Jesus dann jeweils wieder in den Tempel und das ganze Volk ist schon da und kommt zu ihm, um ihm zuzulassen. Das heisst, im Tempel, im Tempelbezirk, gibt es keine Chance, um Jesus einfach so schnell mal verhaften. Das geht wie nicht, weil die Leute sind so für ihn und es kommen täglich mehr Pilger in die Stadt wahrscheinlich. Pessach steht kurz bevor. Der Volksauflauf rund um den Tempel wird immer grösser, die Dynamik wird immer stärker. Und dann kommt kurz vor dem Fest aus dem innersten Jüngerkreis von Jesus unerwartet Hilfe. Der Judas Iskariot geht heimlich auf die führenden Priester zu und auf die Offizier von der Tempelwache und macht ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus können ihre Gewalt bringen. Weil er weiss etwas, was sonst praktisch niemand weiss. Nämlich, wo genau auf dem Ölberg Jesus sich in der Nacht aufhaltet. Und draussen vor der Stadt in der Nacht wird man ihn können verhaften, ohne dass man den ganz grossen Aufruhr irgendwo anzettelt in der Stadt. Der Judas plant, zum Soldaten zu Jesus zu führen und das Ganze wird heimlich geschehen, während die Stadt schläft. Der Plan ist geschmiedet und Jesus feiert sein allerletztes Essen mit den Jüngern, das Passamal. Jesus hat sich so gesehnt, um das Fest mit ihnen zu feiern, bevor er mal leiden und sterben. Der Jünger Johannes ist ganz nah bei Jesus. Er leidet an seiner Brust, wie es die Bibel sagt. Und auch der Judas sitzt bzw. leidet am Tisch. Damals ist mir noch gelegen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie sich in dieser Nacht alle von ihm werden abwenden. Und der Judas verlässt die Gemeinschaft. Nach dem Essen geht es dann raus zum Ölberg. Jesus betet und seine Jünger schlafen. Und dann kommt der Judas und begrüßt Jesus mit dem üblichen Begrüßungskuss. Der Kuss als Symbol der Zuneigung wird heute Nacht zum Symbol des Verrats. Der Judas verratet mit dem Kuss den Soldaten, welcher von diesen Männern Jesus von Nazareth ist. Weil in der Nacht, kann ich mir vorstellen, sehen die galiläischen Männer mit den langen Bärten und den langen Kleidern für das ungeübte Auge der Soldaten wahrscheinlich alle gleich aus. Aber sie verhaftet den Richtigen. Und ich stelle mir so vor, wie früh am nächsten Morgen, vom nächsten Tag, sich eine ganz grosse Menschenmenge versammelt beim Tempel und wartet, bis der Rabbi kommt, der Jesus, und man ihn wieder zulassen kann. Aber er kommt nicht. Und die Nachricht von seiner Verhaftung verbreitet sich wahrscheinlich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Was werden euch für Gefühle da gewesen sein bei den Leuten, beim Volk, bei denen, die ihn am Wegrand euphorisch willkommen geheissen haben? Vielleicht sind die einen enttäuscht gewesen. Enttäuscht, dass man jetzt vielleicht doch einem Falschen aufgesessen ist, dass der Jesus vielleicht doch ein Krimineller gewesen ist, wenn er doch schon verhaftet wird. Vielleicht sind die einen wütig gewesen auf die religiösen Führer, auf die Römer, dass sie den Jesus verhaftet haben. Aber ganz offensichtlich hat sich das Volk nicht für Jesus eingesetzt. Sie haben nicht irgendwie versucht, ihn zu befreien, oder sie sind einfach zu ohnmächtig dafür. Das Volk begegnet uns nochmal in der Passionswoche oder in der Karwoche, und zwar bei der Gerichtsanhörung vor dem Statthalter Pilatus. Aber dort scheint die Stimmung im Volk schon längstens irgendwie gekippt zu sein. Der Pilatus als Römer versucht ja noch, Jesus frei zu lassen, aber die Volksmenge, heisst es, schreit ihn nieder und ruft, kreuzige ihn. Die ganze Euphorie von Palmsonntag, die ist wie weg, die ist verflogen. Das Momentum ist gekippt und der Jubel schlägt in Hass um. Und aus dem bejubelten König wird innerhalb von 5 Tagen ein gekreuzigter Verbrecher. Die religiöse Stimmung, die vor dem Passafest sowieso sehr aufgeheizt ist in dieser Stadt, wendet sich jetzt mit aller Kraft gegen Jesus. Und das ist die Fallhöhe. Während Palmsonntag den Moment der grössten Anerkennung im Leben von Jesus kennzeichnet, ist Karfreitag der Moment der allergrössten Ablehnung. Während an Palmsonntag Tausende am Wegrand stehen und Jesus feiern, stehen an Karfreitag beim Kreuz noch genau 5 Menschen aus seinem Jüngerkreis bei Jesus. 4 Frauen und 1 Mann. In Johannes 19, Vers 25 wird das beschrieben. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Der Jünger, den Jesus besonders geliebt hat, das war der Johannes. Und das ist so typisch Jesus. Im Moment von seiner grössten Not und Verzweiflung und Finsternis, also am Kreuz hangend, sorgt er sich für andere Menschen. Kümmert er sich um seine Mutter, kümmert er sich um seinen Jünger Johannes. Aus dem innersten Jüngerkreis von Jesus ist noch einer beim Kreuz und alle anderen sind gegangen, sogar der Petrus. Das ist die Ambivalenz von Palmsonntag, dass die Stimmung so schnell kippt. Und vielleicht kennst du das ja aus deinem eigenen Leben, dass die Stimmung wie manchmal kippt. Von der leidenschaftlichen Anbetung von Jesus hin zur Interesselosigkeit oder sogar Ablehnung, manchmal innerhalb von weniger als 5 Tagen. Von der Begeisterung zur eher so Teilnahmslosigkeit in wenigen Stunden. Irgendwie kriegen wir doch das manchmal hin. Und die Frage ist, wie? Das soll nicht eine anklagende Frage sein. Aber vielleicht können wir aus dieser Geschichte von der Karwoche und von den verschiedenen Charakteren, die auftauchen, wie etwas lernen. Lernen, was es braucht, um näher bei Jesus zu bleiben. Auch dann, wenn es stürmt, auch dann, wenn es schwierig wird. Jesus möchte von uns nicht Verbissenheit. Der Petrus war sehr verbissen, aber er hat Jesus verleugnet. Jesus möchte von uns nicht allein Euphorie, auch wenn Euphorie und Begeisterung etwas sehr Tolles ist und etwas Schönes, aber die Volksmenge war sehr euphorisch, aber sie haben Jesus verloren. Jesus möchte von uns nicht allein Schriftgelehrsamkeit, auch wenn es toll ist, um die Schrift zu kennen. Aber die Pharisäer waren sehr schriftgelehrt, aber sie haben Jesus gehasst. Jesus will von uns nicht reine religiöse Disziplin, auch wenn Disziplin etwas Gutes ist. Aber die Priester, die haben ja mehr Zeit im Tempel verbracht wie alle anderen. Die haben mehr Disziplin gehabt wie alle anderen, aber sie haben Jesus kreuzigen lassen. Jesus möchte von uns nicht einfach nur Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe oder zu einer christlichen Gruppe, auch wenn das natürlich super ist. Aber der Judas war Teil von einem Jüngerteam, also von der ultimativen christlichen Gruppe, aber er hat Jesus verraten. Was möchte Jesus? Jesus möchte Freunde. Freunde im Leben und im Sterben. Freunde in der Freude und im Leiden. Jesus möchte Leute, die er mit ihnen sein Herz kann teilen kann, die er sich ihnen kann öffnen kann. Menschen, die er ihnen kann vertrauen kann. Der einzige Jünger, der am Kreuz noch bei Jesus war, ist der Johannes. Also der Mann, der am Vorabend bei seiner Brust gelegen ist. Der Mann, der von sich sagt, er ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Am Kreuz bleiben ist wahrscheinlich der beste Freund von Jesus auf dieser Erde. Jesus möchte Freunde, die sich von ihm lieben lassen. Er möchte Freunde, die ihn wirklich kennen. Und ich finde das so ein schönes Bild. Also schön, es ist auch schwierig, aber bedeutsam. So in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, schwach und hilflos und völlig der Gewalt der Römer ausgeliefert, am Kreuz hängt und wie das ganze Messias-Projekt irgendwie schiefgegangen ist, stehen unter dem Kreuz keine Fans mehr. Keine Fans mehr mit ihren Palmzweigen und mit ihren Kleidern, sondern es stehen eigentlich nur noch Freunde dort. Jünger und Jüngerinnen mit leeren Händen. Und ich fände es sehr interessant, zu wissen, was die in dem Moment gedacht haben. Weil dann war ja klar, dass offensichtlich etwas massiv schiefgegangen ist. Es hat ja irgendwie nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenigstens können sie in dieser letzten Stunde jetzt noch für Jesus da sein und einfach noch mit ihm sein. Und sie merken nicht, dass in dem Moment, an Karfreitag, Jesus alles für sie tut und die Sünden der Welt trägt. Ich meine, im Rückblick kennen wir ja die Bedeutung von Karfreitag, aber in dem Moment, wo es passiert ist, während Jesus die Sünde der ganzen Welt trägt, hat es eigentlich niemand auf dieser Welt wirklich begriffen, was da passiert. Im Psalm 24, wo wir gemeinsam betet haben, heißt es im Vers 6, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Ich glaube, am Schluss läuft es wie auf die Frage raus. Kennen wir Jesus? Suchen wir Jesus? Sind wir Fans am Strassenrand oder sind wir Menschen, die seine Nähe suchen und nach ihm fragen? Sind wir Freunde? Wo stehst du persönlich in dieser Geschichte und wo verortest du dich? Bei welcher Gruppe? Egal, welcher Gruppe du dich zugehörig fühlst oder welcher Person du dich am nächsten fühlst, du musst überhaupt keine Angst haben oder religiöse Scheu, dass du Jesus nicht dürftest heute näher kommen. Auch wenn du dich vielleicht im Moment sehr weit weg von ihm fühlst, aus verschiedenen Gründen, aber Jesus zieht dich zu sich hin. Jesus leitet eine Sehnsucht in dein Herz, um näher bei ihm zu sein. Er wünscht sich eine Beziehung, er wünscht sich ein Nähersein, eine Freundschaft, die über eine gelegentliche Begegnung rausgeht. Jesus will Freunde. Und es ist unsere Freundschaft zu Jesus, die uns durch Stürme und durch Schwierigkeiten und Erschütterungen durchtreibt. Wenn ich unsere Gemeinde im Moment so anschaue, dann spüre ich ganz viel Palmsonntagsschwingungen. Das ist ein bisschen esoterisch, aber es ist mir kein besseres Wort in Sinn gekommen. So Palmsonntags-Vibes. Und ich meine das sehr positiv. Ich finde, wir haben im Moment ganz ein cooles Movement. Wir haben Leute, die dazukommen, die auch an dem Jesus interessiert sind. Wir haben viel, ich spüre viel Wohlwollen, viel Freundlichkeit, viel Begeisterung. Ich sehe Woche für Woche neue Leute in unseren Gottesdienst. Ich finde, wir haben ansteckende Worship-Zeiten, wir haben fröhliche Stimmung und wenn ich ganz ehrlich bin, dann liebe ich es. Ich finde es super. Und dann haben wir noch die Freiheit, um uns Woche für Woche zu versammeln und zu treffen und unseren Glauben auszuüben und das ist toll. Und ich will das mit keiner Silbe schlecht reden. Aber ich würde sagen, jetzt ist ein guter Moment, um unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Jetzt ist ein guter Moment, um wirklich super Freunde zu werden und zu sein von Jesus. Jetzt ist auch ein guter Moment, wenn du bis jetzt einfach ein Bewunderer gewesen bist, um wirklich eine Freundin und ein Freund von Jesus zu sein. Wo Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem einzieht, weiß ja noch niemand, was kommt, außer eben er. Er weiß es. Und wir wissen auch nicht, was kommen wird. Ob es immer genau so bleiben wird, wissen wir nicht. Aber uns geht es gut, auch als Christen im Land, wir geniessen die Freiheit und wir dürfen sie auch geniessen. Und wir sollen die Zeit nutzen, um in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Damit wir auch dann, wenn Christus mal wieder auf der Loser-Seite steht, auch dann, wenn mal keine Freitagsstimmung aufkommen, enge Freunde und näher bei Jesus bleiben. Und ich sage das nicht, um irgendwelche Ängste zu wecken vor der Zukunft, sondern Gott ist in Kontrolle. Gott ist auch in der Karwoche absolut in Kontrolle gewesen. Und er ist natürlich auch heute noch. Aber nutzen wir die Zeit, wo wir jetzt drin sind, um näher eng wachsen, in der Beziehung zu Jesus und zu ihm als König in jedem Bereich von unserem Leben willkommen zu heißen. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Und den Vers dürfen wir heute beten und dürfen wir heute für uns in Anspruch nehmen, im Vertrauen darauf, dass der König von der Herrlichkeit bei uns und in uns einziehen will. Und das will er heute in dein und mein Herz. Und wir könnten Jesus wirklich nicht verübeln, wenn er nach dieser ganzen Ablehnung von Karfreitag würde sagen, wisst ihr was, ich habe genug mit euch Menschen. Ich will keine Menschen mehr um mich haben. Mit diesen sogenannten Freunden ist es mir irgendwie zu kompliziert und zu verletzend geworden. Menschen sind schwach, die verlassen mich ja doch wieder. Ich will nicht mehr ein König sein. Aber es ist eben nicht so. Jesus ist nach wie vor interessiert an dir. Jesus versöhnt sich ja in dieser berührenden Szene mit dem Petrus, stellt die Freundschaft wieder her, ruft ihn nochmal in seine Nachfolge und beruft ihn als Leiter dieser jungen Gemeinde. Und Jesus sagt später im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 3, Vers 20, in dem bekannten Vers, und den dürfen wir für uns heute auch nehmen. Ich stehe vor der Türe und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und wenn jemand die Türe aufmacht, dann werde ich reinkommen zu ihm und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und darum kannst du heute Psalm 24, das Türe öffnen, zu deinem persönlichen Gebet machen. Du kannst Jesus als König und als Freund in dein Herz, in dein Leben ganz neu einladen. Und vielleicht hast du das schon lange gemacht, aber lade ihn doch ein, wirklich in jeden Bereich von deinem Leben, jeden einzelnen Bereich von deinem Leben. Mach ganze Sachen mit ihm. Und während wir nachher in eine Worship-Zeit einsteigen, kannst du vielleicht ganz bewusst wie so deine Herzenstüren aufmachen für Jesus. Weil Psalm 24 ist nicht nur ein König, der in eine Stadt einzieht, sondern es ist ein König, der bei uns einzieht und unsere Tore, die sich aufmachen für ihn. Und vielleicht kannst du dir heute mal ganz bildlich vorstellen, wie die Türen von deinem Herz so richtig weit aufgehen für ihn und ihn als König und ihn als Freund willkommen heissen. Wir werden nachher singen, Hosianna, der König kommt. Eine Vertonung von dem Psalm 24 und lasst uns in dem Gott ganz neu willkommen heissen in unserem Leben. Lasst uns beten. Jesus, ich bin so berührt von dieser Tatsache, dass du nach wie vor so interessiert bist an uns und nach wie vor es liebst, wenn wir dir näher sind und es liebst, wenn wir dir zujubeln und auch, wenn wir in den ganz schwierigen Momenten von unserem Leben näher bei dir bleiben. Und Herr, wir wollen einfach jetzt in dieser Zeit, in dieser Arbeitungszeit, unsere Herzenstüre ganz weit aufmachen für dich. Und darum bete, dass du jeden Bereich von unserem Leben, jedes Zimmer von unserem Lebenshaus erfüllst und einnimmst. Auch manchmal ausmistest und umkrempelst, wie das so ist mit einem Einzug. Wir beten darum, Herr, dass du alles in uns einnimmst und dass wir von dir neu gepackt werden, so wie du von uns ja, Besitz ergriffen hast, so wie du uns gerufen hast, Herr, wenn wir uns rufen lassen und dir uns alles geben. Du sollst wirklich der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Amen.